Cäcilie, Opus 27, Nummer 2 und davor Verführung, Opus 33, Nummer 1, beides von Richard Strauss, gesungen 1998 von Carita Mattila, hier vielleicht nicht ideal textverständlich, aber doch idiomatisch als Strauss-Sängerin, Claudio Abbado am Pult der Berliner Philharmoniker. Vielleicht war er diesmal tatsächlich zu schüchtern, um nachträglich eine andere Wahl zu treffen. Denn auf die Frage, worin sich denn Abbados Schüchternheit negativ ausgewirkt haben könnte, ob sie also in irgendeiner Hinsicht auch ein Problem darstellte, da könnte man ja antworten, tja, in einer gewissen Betriebswilligkeit, also im Versuch nicht anzuecken, sondern den gerade gültigen Spielregeln des Business zu folgen, gerade darin mag man eine Folge von Abbados Zurückhaltung wohl erblicken. Er kompensierte sie, indem er gegenläufig zu einer gewissen Zaghaftigkeit eine umso größere Hartnäckigkeit entwickelte, mit denen er den Unfairnessen des Betriebes trotzte. Denn Abbado, so nachgiebig er erschien, konnte doch zugleich sehr zäh verhandeln und starr auf eigenen Bedingungen beharren. Das hatte er an der Mailänder Scala, wo es auch nötig war, gründlich gelernt. Unter einer weichen Schale schlug also mitunter sogar ein Herz aus Hartnäckigkeit und enormem Beharrungsvermögen. Die Berliner Staatsoper, als er dort Falstaff von Giuseppe Verdi dirigierte und probte, kann ein Lied davon singen. Abbado soll den Betrieb in Berlin nahezu lahmgelegt haben, um die Bedingungen einer Arbeitsweise, so wie er sie wünschte, für sich durchzusetzen. Mehr noch äußerte sich Abbados Schüchternheit in einer anderen, inhaltlichen Fähigkeit im Blick fürs Wesentliche. Er hatte gelernt, sich nicht von Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Er wusste, dass man handwerklicher Perfektion nicht immer trauen sollte. Im Gespräch mit Paul Smatschny hat er sich darüber in Bezug auf die Regenten im Jahr 2003 folgendermaßen geäußert.
Es gibt Dirigenten mit fantastischer Technik, aber sie sagen überhaupt nichts. Interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Und die größte Dirigent, ich habe in meinem Leben gehört, wie Furtwängler, Böhm zum Beispiel, ne? Das waren Dirigenten, die haben nicht eine gute Technik, aber sie haben viel gewusst. Sie haben viel inner gehabt, zu sagen. Und das war, und das ist die wichtigste Sache.
So Claudio Abbado 2003. Er realisierte, dass es nicht darauf ankommt, wie man etwas nach außen hin präsentiert, sondern darauf, was wirklich zugrunde liegt. Er wusste, dass er nur dann seinem Publikum kommunizieren könne, was richtig sei, wenn er selber überhaupt Klarheit darüber erlangen konnte, nicht verbal, nicht wortwörtlich vielleicht, aber doch musikalisch, inhaltlich. Sagen wir es noch einmal anders. Abbado war als Italiener kein prononcierter Redner, aber konnte in Wirklichkeit mit seinen Händen und Augen all das erzählen, was er seinen Musikern zu vermitteln trachtete. Die Sängerin Eva Randova, die mit Abbado in Opernproduktionen in London und Edinburgh zusammengearbeitet hat, erzählte mir einmal, sie habe bei Abbado eigentlich nie auf die Hände achten müssen, sondern nur auf den Gesichtsausdruck. Daraus allein schon habe sich alles weitere ergeben. Er brauchte also in diesem Fall weder die Hände noch irgendwelche Worte, um sich, schüchtern wie er war, verständlich zu machen. Hat dieser Ansatz nicht sogar zu den besten, weil nachgiebigeren, durchlässigeren, typischen Abbado-Deutungen geführt? Im folgenden dritten Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninow fehlt alles Pastose, alles selbstzweckhaft Virtuose, alles präpotent Überreife. Durch Zurückhaltung vielmehr schafft Abbado Glaubwürdigkeit. Es spielen die Berliner Philharmoniker, die Solistin ist Lilia Silberstein. Allegro scherzando, der dritte Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 2, C-Moll op. 18 von Sergei Rachmaninow, Lilia Silberstein, Klavier, begleitet 1991 von den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abbado. Es ginge sicherlich zu weit, von einem Stil der Hemmung, der Bangigkeit oder der Besorgtheit bei Claudio Abbado sprechen zu wollen. Dennoch dürfte es nicht ganz übertrieben sein, Valenzen des Timiden, also des Zaghaften und Scheuen bei ihm ausmachen zu wollen, und zwar musikalisch. Ein Moment des Zögerlichen, ich bin mir sicher, machte sogar ein entschiedenes Moment seiner Faszinationskraft aus. Und zwar deswegen, weil sich Abbado von seiner Zurückhaltung nicht hindern ließ, sondern sie im Gegenteil als Stärke und als Talent intuitiver Darstellung für sich entdeckte und fruchtbar machte. Es war ein neuer Ton, der bis heute in der Musikwelt einzig dasteht. Auch musikalisch findet er sich, wie mir scheint, in einer gewissen klanglichen Introvertiertheit, etwa der Violinen, wieder. Die Violinen bei Abbado überstrahlen ja nicht das gesamte Orchester, so wie dies beim späten Karajan oder auch bei Carlos Kleiber der Fall war. Sie nehmen sich zurück, um Raum für mehr Dialogizität, mehr transparentes Zusammenspiel im Orchester zu lassen. Hört aufeinander war die wohl regelmäßigste, schon bald selbstverständliche Ansage Abbados an sein Orchester. Interessant ist übrigens, dass sich Abbado mit seinen neuartig in den Vordergrund gerückten Persönlichkeitsmerkmalen nicht den knalligen, dick besetzten Werken verweigerte. Er war schüchtern, aber er neigte trotzdem zu großen, wenig schüchtern daherkommenden Stücken. Dazu zählen nicht nur die Rachmaninow-Konzerte, die Abbado sogar mehrfach eingespielt hat. Es zählen die Tondichtungen von Richard Strauss dazu und die Walzer der Strauss-Dynastie, bei denen der Dirigent, um nicht als Spaßbremse dazustehen, ziemlich aus sich herausgehen muss. Dies vermochte er aber durchaus, wie wir schon am Anfang der heutigen Folge in Gestalt des kurzen Seufzergalopps aus einem Wiener Neujahrskonzert beobachten konnten und wie wir es jetzt noch einmal in Gestalt einer Nagelprobe nachprüfen werden. Sein Debüt beim Wiener Neujahrskonzert 1988 müsste Abbado eigentlich, wenn wir ihn richtig einschätzen, ziemlich bevorgestanden haben. Er war zwar damals mit dem Titel eines Generalmusikdirektors von Wien fest bestallt, vorher indes hatte die Aufgabe des Wiener Neujahrskonzerts in den Händen Karajans, davor Lorin Marzells und noch früher in denen eines waschechten Spezialisten, nämlich Willi Boskowski, gelegen. Und nun sollte ausgerechnet er, Abbado, hier einen Banditengalopp, eine Trittstratschpolka und die Ouvertüre zur Fledermaus vom Stapel lassen. Er konnte es und zeigte ein Wunder souverän bezwungener Schüchternheit. Wir hören den ersten Titel des Konzerts, die Ouvertüre zu Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek. Musik Ouvertüre zu Donna Diana von Emil Nikolaus von Reznicek, früher ein Wunschkonzertklassiker par excellence, Claudia Bardo, live 1988 am Pult der Wiener Philharmoniker. Hier scheint, wenn man es recht bedenkt, der Witz geradezu in einem eingebauten leichten Vorbehalt zu bestehen. Die Akzente werden von der Bardo leicht unterspielt, das heißt, der Dirigent hält nicht drauf, er hält zurück. Und es nützt dem Werk enorm in einem andersartigen Maß an gesteigerte Feinheit und Delikatesse. Es geht nicht zu Lasten der Energie oder des enormen Drives des kleinen Werkes. Hören wir zum Vergleich noch einmal ein härteres Beispiel und schauen wir, wie die Verfeinerungs-, fast hätte ich gesagt, Verschüchterungspolitik Abbados bei einem der plakativsten und daher berüchtigtsten Werke anschlägt, die das symphonische Repertoire überhaupt aufzuweisen hat. Gemeint ist die Ouvertüre Solennelle 1812 von Peter Tschaikowski. Das ist die mit den Kanonenschüssen am Schluss. Abbado hat sie auf Schallplatten natürlich nur einmal aufgeführt, und zwar 1990 in Chicago. Das war vermutlich als populäres, kassenträchtiges Füllstück gemeint und wurde als solches auch gleich mehrfach eingesetzt auf CD. Bei einem Ensemble wie dem Chicago Symphony Orchestra, Spitzname The Machine, berühmt für seine Blechbläser-Armada, dürfte es für Abbado dringend nötig gewesen sein, einzelne Gruppen im Orchester zurückzunehmen, um den sublimen Eindruck hervorzurufen, den er erzielt. Das Werk, uraufgeführt 1882 als Auftragskomposition zur Einweihung der Christ-Erlöser-Kirche in Moskau, diente damals einer Verherrlichung des Sieges Russlands in den napoleonischen Kriegen. Es kombiniert religiöse und militärische Klänge. Für uns dürfte es genügen, die Ouvertüre von ihrem bombastischen Schluss her zu betrachten, und wir sehen, wie Abbado durch eine Aufhellung des Klangs ganz ohne religiöse Inbrunst zu einer leichten Abrüstung des Werkes kommt. Ouvertüre solennelle 1812, Opus 49 von Peter Tschaikowski, Claudio Abbado 1990 mit dem Chicago Symphony Orchestra. Wir hören, Abbado lockert nicht nur die Fäden, mit denen ein Werk vernäht ist, sondern hält den gesamten Stoff auf, sodass er leichter, schwereloser, luftiger erscheint. Alle Verbohrtheit, alle feierliche Selbstüberschätzung, aller möglicher Chauvinismus fällt von ihm ab. Letzte Bemerkung, hinter dem schüchternen Mann, der seine persönliche Zurückhaltung hier konsequent fruchtbar zu machen und produktiv umzumünzen verstand, steckte gewiss auch ein Melancholiker. Das hatte er mit so manchem seiner großen Kollegen gemein. Nicht zuletzt, noch einmal seien sie miteinander verglichen mit Herbert von Karajan, so unterschiedlich diese beiden Chefs in Berlin und Wien auch gewesen sein mögen, neben der paradoxen Unfähigkeit, sich klar auszudrücken, teilten sie auch einen gewissen Eskapismus. Sie flohen gerne, und zwar in die Einsamkeit der Berge. Beide lebten auch fernab der Metropolen, Karajan in Arnif bei Salzburg, Abbado an der Küste im Norden Sardiniens. Beide waren Bergliebhaber, wobei der Umweltschutzgedanke bei Abbado weit stärker ausgeprägt gewesen sein dürfte als beim Hobbyflieger Karajan. Beide hatten auch eine Neigung zu Werken, in denen sie das Gebirge wiederfanden. Abbado zu Gustav Mahler, Karajan zu Richard Strauss' Alpensymphonie und beide zu Anton Bruckner. Abbado seinerseits hat über den Hang zur Bergwelt sogar einmal Auskunft gegeben, und zwar im Zusammenhang mit der sozusagen größten aller Fragen, der nach dem Sinn des Lebens. Im Jahr 2003, der Ausbruch seiner Krebserkrankung lag 4 Jahre zurück, sagte er.
Der Sinn des Lebens, das finde ich immer, wenn ich hier zurück auf die Berge, da, wo da ist eine Stille, wo kann ich, wenn es schneit, man hört nur, der Schnee kommt und da auf die Erde. Und man verliert das.
Und da sehen wir auch gleich den Unterschied. Während Karajan einen eher wintersportlichen Zugang zur Bergwelt besaß und das musikalisch Monumentale schätzte, war es für Abbado doch eher die Stille, die er mochte und die er in Werken, die etwa in Österreich entstanden waren, suchte und fand. Bruckner dirigierte er in späten Jahren aus einer leisen Schubert-Optik heraus und Schubert selber noch leiser. Hören wir zum Abschluss der heutigen Folge und als Überleitung zur nächsten den Beginn der Es-Dur-Messe von Franz Schubert, so wie Claudio Abbado ihn 1986 auratisch leise und feinsinnig mit den Wiener Philharmonikern aufführte. In der nächsten Woche nämlich folgen wir Abbado etwas eingehender. Nach Wien, Thema dann Operngoldgräberei, Abbado als Wiederentdecker. Wir hören die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Einstudierung Walter Hagen-Groll. Die Solisten sind Carita Mattila, Mariana Lepovschek, Jerry Hadley, Jorge Pita und Robert Holl. Manuskripte, Musiklisten und die Sendungen selber können Sie wie immer auch im Internet finden unter radio3.de. Mein Name ist Kai Elias Kaiser. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend.
Ausschnitt aus Franz Schuberts Es-Dur-Messe. Sie hören Radio 3 vom RBB. Gleich nach den Nachrichten ist hier Hörspielzeit. Diesmal mit einer Doku, die die letzten Jahre des Berliner Malers Max Liebermann beleuchtet. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste er als Jude sein Amt als Präsident der Akademie der Wissenschaften aufgeben. Sein Spätwerk ist geprägt von der Natur und der Schönheit seines Gartens.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk »Der Tod Jesu« folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers, Karl Wilhelm Ramler. Der verfasst auch die Vorlage für »Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu« von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lautenkompanie Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Tag. Im Erdbebengebiet in Myanmar suchen Hilfskräfte aus dem In- und Ausland weiter nach Überlebenden. Erschwert wird die Suche dadurch, dass in dem südostasiatischen Land ein Bürgerkrieg tobt. Berichten zufolge setzt die Militärjunta ihre Angriffe gegen Rebellengruppen fort. Bei dem Beben kamen mehr als 1600 Menschen ums Leben. Es wird befürchtet, dass die tatsächliche Opferzahl deutlich höher ist. Mehrere Wirtschaftsverbände fordern Union und SPD zu grundlegenden Reformen auf. In einem Brief an die Parteispitzen schreiben sie, alles, was Wachstum behindere, müsse unterlassen werden, etwa ein Mindestlohn von 15 Euro oder die geplante Mütterrente. Deutschland brauche Rahmenbedingungen, damit Unternehmen aus dem In- und Ausland hier investierten. Dafür würden Bürokratieabbau, Steuersenkungen und ein flexibleres Arbeitsrecht benötigt. In Hennigsdorf im Kreis Oberhavel haben mehr als 2000 Menschen gegen die geplante Krankenhausreform protestiert. Im Rahmen der Krankenhausreform soll die stationäre Behandlung nach Oranienburg verlegt werden. Die heutige Demo wurde von der Stadtverwaltung geplant, wie Bürgermeister Günther dem RBB sagte.
Wir hatten noch relativ wenig Vorbereitungszeit, aber man merkt, dass es den Menschen am Herzen liegt, dass die medizinische Versorgung mit dem Krankenhaus, den stationären Betten und der Rettungsstelle hier erhalten bleibt.
Der Hennigsdorfer Bürgermeister Thomas Günther, SPD. Ab sofort wird wieder der Brandenburger Inklusionspreis ausgelobt. Er richtet sich an Gemeinden, Städte und Landkreise, aber auch an Vereine und Verbände. Ute Sander, RBB 24.
Mit dem Preis sollen Projekte gewürdigt werden, die eine aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Geehrt werden die drei besten Initiativen. Einsendeschluss ist der 13. Mai. Die Preisverleihung findet am 22. Juli in Potsdam statt.
Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er starb mit 90 Jahren auf Hawaii, wie mehrere Medien unter Berufung auf seinen Sprecher und langjährigen Lebensgefährten berichten. Chamberlains größter Erfolg war seine Rolle als Pater im TV-Vierteiler Die Dornenvögel von 1983. Scholt Löw ist neuer Trainer von RB Leipzig, wie der Fußball-Bundesligist mitteilt.